du brauchst einen Partner, der mit einem Wahnsinnigen leben kann. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst bist du verloren. Ja, sonst wirst du entweder Alkoholiker oder du fährst deine Beziehung in kürzester Zeit gegen einen Baum.
Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DEB-Podcast Coach the Coach. Heute mit dem Gast Klaus Schmidt. Klaus, ich werde manchmal Trainer sagen zu dir, ja, weil du warst mein Cheftrainer. Deswegen, das ist so eine leichte Beziehung, die wir immer wieder haben. Deswegen werden wir das vielleicht auch rausrutschen und nicht immer nur Klaus sagen. Deswegen, hallo, ich hoffe, dir geht's gut, Trainer.
Ja, grüß dich, servus Karl, ich freue mich, dass ich heute von dir Einladung gekriegt habe, dass ich an deinem Podcast teilnehmen kann und ich hoffe, dass wir ein klasse Gespräch haben und ich hoffe, dass mich die deutschen Kollegen alle verstehen.
Das wären sie ganz sicher, aber wenn sie meinen südländischen Akzent verstehen, dann verstehen sie natürlich deinen auch. Klaus, erzähl mal ein bisschen was über dich, so deinen Werdegang, wo du warst als Trainer oder wie du da hingekommen bist vielleicht, auf das kommen wir sowieso noch, aber generell, erzähl mal ein bisschen was von dir, Klaus, bitte.
Ja, ich hoffe, dass die Leute schon beim Einstieg sich die Zeit nehmen. Ich bin schon sehr, sehr lang im Trainerbusiness, bin mittlerweile 55 Jahre, habe über eine Physiotherapeuten- und sportwissenschaftliche Ausbildung den Weg in Profisport gefunden. Habe als Physiotherapeut bei einem Fußballprofiverein in Österreich begonnen. Das war der Grazer AK und habe dort 8 Jahre lang mich, sage ich mal, hochgedient, habe sehr, sehr viel gearbeitet dort, habe teilweise 2 bis 3 Jobs gleichzeitig gemacht, um einfach dann ja immer mehr ins Trainerwesen zu kommen. Bin dann dort leider, da der Verein in Konkurs gegangen ist, das war so irgendwie meine berufliche Heimat, da war ich 8 Jahre lang und der Verein hat sich dann, ist leider bankrott gegangen und dann bin ich auf eine Reise gegangen und da vergisse ich wahrscheinlich noch einige Stationen. Das heißt, ich habe dann 2 Jahre in der österreichischen Bundesliga als Co-Trainer gearbeitet, bin dann 2 Jahre in die Vereinigten Arabischen Emirate als Co-Trainer vom vielleicht in Deutschland noch bekannten Josef Hickersberger gegangen. Da war ich bei einem Verein in Abu Dhabi, habe 4 Monate lang war Assistenzcoach von der Nationalmannschaft in Bahrain und bin dann zurückgekommen und habe dann ja den Weg dann als Cheftrainer mehr oder weniger über einen Akademieleiter in Kapfenberg, das ist bei mir in der Nähe, bekommen und bin dann als Zweitligatrainer eingestiegen und habe mich über die zweite Liga, über diverse Vereine, dann in die österreichische Bundesliga hochgearbeitet, wenn man das so sagen darf. Bin dann in Altach das erste Mal in der ersten Bundesliga gelandet, habe dann Mattersburg gecoacht, war 2-mal bei der Admira hintereinander, eine sehr, sehr, sage ich mal, ja, dubiose Geschichte, die in Österreich hohe Wellen geschlagen hat und war jetzt zuletzt in Hartberg und ja, das ist mein Werdegang. Aktuell bin ich beurlaubt und warte auf eine neue Aufgabe und versuche jetzt halt in Zukunft irgendwo wieder Fuß zu fassen.
Klaus, da möchte ich gleich bei einem einhaken, Trainer, und zwar, ob das ein untypischer Weg, weil du hast ja gesagt, du bist ja Magister Klaus Schmidt, natürlich, habe ich vergessen am Anfang, ja, Ehre, wenn Ehre gebührt. Ja,
ist klar. Sehr wichtig.
Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Weil es kommt ja immer auch bei uns bei den Trainerausbildungen, muss man wirklich selber hochklassig Eishockey gespielt haben, um dann in der Bundesliga oder in der DL, DL2 in der respektive Trainer zu sein. Wie war das bei dir? Wie hast denn du Fußball gespielt?
Ja, ich war Fanat, ja, das muss man sagen. Ich habe meine fußballerischen Sporen mir in der dritten Liga in Österreich geholt, habe dann dort war als Junge oder als Junior, sage ich, habe ich das 12 oder 13 Einsätze im österreichischen Juniorennationalteam gehabt, bin dann auch zu einem Bundesligaverein gewechselt und habe dort aber das nie in die Kampfmannschaft geschafft. Aber für mich war diese Besessenheit und diese Gier einfach im Fußball, mich irgendwo dann beruflich auch zu etablieren, die war immer da. Und habe dann Sportwissenschaften studieren angefangen, habe dann sehr, sehr früh die Trainerausbildung gemacht und zu dieser Zeit, das war ja in den 90er Jahren, hat sich dann auch irgendwo die Möglichkeit ergeben, einmal in eine physiotherapeutische Ausbildung zu kommen. Und und dann habe ich auch diese Physiotherapie-Ausbildung gemacht und plötzlich war ich eigentlich, wenn man das im Nachhinein betrachtet, zu dieser Zeit ein Juwel. Ich habe die zweithöchste Trainerausbildung gehabt, war Physiotherapeut und war Sportwissenschaftler und war Fanat. Ja, also solche Konstellationen waren sehr, sehr selten. Und das hat eben dieser Grazer AK oder die Verantwortlichen des Grazer AKs erkannt und dort bin ich dann eingestiegen und mit dieser Besessenheit, mit dieser Unikatstellung, denke ich einmal, habe ich mich dann Step by Step zu einem Cheftrainer entwickelt. Ja. Aber es war jetzt gar nicht von Haus aus mein großes Ziel. Ich wäre Physiotherapeut und 15 Jahre später bin ich Cheftrainer in der Bundesliga. Gar nicht. Ja. Ich habe kurzzeitig auch zu Beginn meiner beruflichen Karriere in einem orthopädischen Zentrum gearbeitet und der Chef dort, ich werde es nie vergessen, hat mich damals gefragt, ja, was ist eigentlich dein Berufswunsch, dein Finaler? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte Physiotherapeut bei Bayern München werden. Also so bin ich eigentlich eingestiegen und jetzt mittlerweile ist der Weg halt in eine andere Richtung gegangen. Und ja, ich habe sehr, sehr viel durch diese Vielfältigkeit natürlich auch in dem Sport erlebt. Und das hat mir auch im Endeffekt im letzten Zug meiner beruflichen Entwicklung weiterkurven, dass ich sehr, sehr viele Einblicke in sehr viele Sparten des Trainerseins gehabt habe und deswegen ja, habe ich, glaube ich, ein ganz ein gutes Gefühl entwickelt, wie man mit Kollegen, wie man mit Mitarbeitern und wie man auch mit Spielern umgeht und das ist mein großes Plus.
Klaus, hat sich das eigentlich irgendwie verändert, denkst du, dass man, ob es unbedingt notwendig ist, eine große fußballerische Karriere gehabt haben zu müssen. Also in Österreich nehmen wir mal Herzog, Polster, Prohaska oder in Tirol Kirchler, Streiter und so. Ist es immer noch so? Ist es ein großes Plus? Oder sagt man, ja, eigentlich gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr so relevant?
Ich denke mal schon, tut es auf keinen Fall, wenn man berufliche oder wenn man fußballerische gute oder überragende Vergangenheit hat. Und von den Leuten, die du da jetzt angesprochen hast, waren mehr oder weniger alle Teamspieler. Ja, das schadet sicher nicht, aber ich denke ja, dass es gerade jetzt, wenn ich von mir sprechen darf, mein Weg, das hat mir das gegeben, nicht, dass ich einfach anders war als andere. Ja? Und dass ich einfach diese Vorzüge, die jetzt diese Fußballer gehabt haben, aufgrund ihrer persönlichen überragenden Fähigkeiten im fußballerischen Bereich, die habe ich nicht gehabt. Aber vielleicht habe ich andere Dinge mir durch meine akademische Ausbildung, wenn man es jetzt da hochgetrabt hernimmt, hernimmt. Und dort habe ich sicher auch das ein oder andere gelernt von Leuten, die man sonst halt nicht überall trifft und wo man nicht sie sonst sehr, sehr intensiv mit denen austauscht. Und es hat dann am Ende, denke ich, tut der Mix sehr gut, ja. Und wenn man sich als Trainer mit einer hohen fußballerischen Vergangenheit in Garten vom anderen hinschaut und wenn man als Trainer, so wie ich bin, der halt von der anderen Schiene kommt, in einen anderen Garten reinschaut, kann das sicher nicht schon. Und ich denke, dass es der Mix dann ausmacht. Aber den Einstieg in eine Trainerkarriere ein Einstieg zu schaffen, ist es sicher einfacher, wenn man eine große oder eine sehr, sehr gute fußballerische Laufbahn hat, ja.
Ist das eigentlich jetzt, weil da gehen wir ein bisschen ins Detail, weil wir in Trainerausbildung, die höchste Trainerausbildung ist ja die UEFA Pro-Lizenz, ja, in Österreich, ist ja in Deutschland auch, heißt halt Fußballlehrer, aber ist ja UEFA Pro-Lizenz, ja. Das ist ja eigentlich der Name dafür. Wie schwer ist es eigentlich, wenn man keine große fußballerische Vergangenheit hat, überhaupt da reinzukommen in die UEFA Pro-Lizenz zum Beispiel?
Ja, da spielen sie ja bei uns jedes zweite Jahr, wo solche Kurse beginnen. Also ich glaube, in Deutschland beginnt jedes Jahr ein Kurs, bei uns in Österreich sind es jedes zweite Jahr. Da spielen sie natürlich immer ja, fast Rahmen ab, weil es gibt eine gewisse Anzahl an Plätzen, die momentan ein bisschen nach oben gesetzt wurde. Aber es ist nicht für alle Platz und es gibt da ein gewisses Ranking bzw. Punktesystem. Und da tut schadet einmal eine persönliche Fußballerkarriere nicht. Aber man kann sich auch Punkte mit einer akademischen Ausbildung erarbeiten. Und deswegen gibt es für beide einen Zugang. Aber das Punktesystem, wenn man Nationalspieler war oder eine gewisse Anzahl von Bundesligaspielen hat, kriegt man mehr Punkte, als wenn man eine akademische Ausbildung hat. Und ich denke, dass das System, wenn es punktemäßig fair oberläuft oder runterläuft, dann ist das sehr okay und ich denke, dass es auch immer wieder nivelliert wird oder angepasst wird bzw. erneuert wird. Da geht es dann darum, wie viele Punkte zählt als Co-Trainer, wird als Co-Trainer gezählt, wie viele Punkte kriegt man als Cheftrainer in einer Akademie und so weiter. Also die Verantwortlichen haben sehr, sehr viel zu tun, um das einigermaßen gerecht zu behandeln, aber am Ende fühlen sie dann immer wieder einige ungerecht behandelt, weil sie einfach den Cut nicht schaffen. Und das ist ein Riesenkrise, um diese Plätze. Und ich finde es auch gut, dass es trotzdem eine gewisse elitäre Ausbildung am Ende des Tages ist und man schon einiges investieren muss, dass man dann zum einen in den Kurs kommt und zum anderen auch dann den Kurs erfolgreich gestaltet bzw. absolviert.
Dann bleiben wir mal kurz da, das war mal vorher im Gespräch gar nicht so bewusst, aber da möchte ich ein bisschen reingehen. Was hat dir bei der Trainerausbildung, bei der UEFA Pro-Lizenzausbildung, was denkst du, hast dir am meisten geholfen? War das wirklich die Vorträge? War das der Input, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, oder war das der Austausch, der informelle Austausch mit deinen Kollegen?
Ja, das Kontakte? Will vielleicht, ja, das will man vielleicht jetzt in der Ausbildung gar nicht so gern hören, aber dieser Input, der Austausch unter den Teilnehmern ist sicher einmal ein ganz Riesenpunkt. Wir haben in meiner Gruppe schon den einen oder anderen Bundesliga-Trainer, der mit dieser Sondergenehmigung Bundesliga trainieren durfte. Wir haben Co-Trainer von ausländischen bzw. Top-Vereinen in Europa gehabt. Und da ist es natürlich, das ist unbezahlbar, solche Abende zu verbringen oder sie dort auszutauschen in gewissen Fachgebieten. Das hat mich sicher sehr, sehr weit gebracht. Mir hat aber auch zum anderen dieser Weg, der psychologische Weg, wo jetzt da von den Kurs den Leuten, die Kurse eben veranstaltet haben, der psychologische Weg, der psychologische Part sehr, sehr weitergebracht, weil es ja gute Experten da waren, die uns ja auch persönlich einmal ein bisschen auseinandergenommen haben, wie man so schön sagt, uns auf unsere Stärken und Schwächen irgendwo hingewiesen haben. Und dort hat man schon die Möglichkeit gehabt, sich sehr, sehr gut weiterzuentwickeln. Jeder Trainer hat eine gewisse Idee, eine gewisse Philosophie, wie er Fußball spielen möchte. Und da denke ich, bringt dann die persönliche Entwicklung weiter als jeder Kurs bzw. jeder Vortrag von irgendwelchen Leuten. Das war für mich jetzt nicht so der Weg, wo ich mich wirklich perfekt betreut gefühlt habe, aber es hat sicher einiges gegeben, was mich in meiner Entwicklung weitergebracht hat.
Dann Klaus, dann bleiben wir gleich bei der Trainerphilosophie. Und jetzt nicht deine technisch-taktische Trainerphilosophie, ja, ob du jetzt mit Raute spielst oder 5 oder 3 Ketten, sondern was ist denn deine Trainerphilosophie mit Umgang mit Spielern? Weil das ist ja, ich werde das jetzt mal vorausschicken, schon eine deiner größten Stärken, also aus meiner Warte raus, weil ich durfte ja unter dir auch arbeiten. Jetzt ist die Frage, hast du da ein klares Bild oder ist das passiert, das automatisch, oder hast du da eine klare Vorstellung von dem, wie da eigentlich deine Philosophie ist?
Ja, ich habe eine klare Vorstellung. Diese klare Vorstellung ist natürlich aufgrund meiner beruflichen Entwicklung im Profifußball gewachsen. Wie gesagt, ich bin als Physiotherapeut eingestiegen und als Physiotherapeut und Reha-Trainer Das waren so meine ersten Aufgaben, die ich in einer Mannschaft gehabt habe. Da kriegt man natürlich einen ganz anderen Zugang zu Spielern, als wie wenn man jetzt als Co-Trainer oder als Cheftrainer irgendwo einsteigt. Das heißt, mein individueller Zugang zu jedem einzelnen Spieler ist natürlich in dieser Anfangszeit sehr, sehr intensiv gewesen. Und als ich dann dort in diesen Verein vom Therapeuten ins Trainergeschäft hineingerochen habe, sind mir diese Kontakte extrem entgegengekommen und dieser enge Bezug zu den Spielern hat mich einfach weitergebracht. Und für mich ist es nach wie vor oder hat mich dann auch in meinem ganzen Trainerleben begleitet, dass es mir sehr, sehr wichtig war, einen sehr, sehr engen Bezug zu meinen Spielern herzustellen. Und je besser mir das gelingt, desto besser funktioniert da der Klaus Schmidt. Ja, also ich weiß natürlich, dass ich dort als 30-Jähriger oder 32-Jähriger in dieses Geschäft eingestiegen bin, und heute bin ich ein paar Wochen älter. Und die Distanz oder dieses Hineindenken in junge Menschen wird natürlich aufgrund des größeren Altersunterschieds auch immer schwieriger. Aber für mich ist es nach wie vor wichtig, einen persönlichen Zugang zu den Spielern haben. Die Gruppe als sich muss funktionieren, und dann kann das System funktionieren. Und das geht für mich persönlich nur, wenn ich einen sehr, sehr guten Zugang und Einblick in die Gruppe bzw. in die Mannschaft habe. Das ist mein Weg. Es gibt 100 andere Wege, aber davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass ich auch dafür geboren bin, das so zu leben. Und auf einem anderen Weg würde ich es nicht machen, und auf einem anderen Weg wäre ich auch sicher nicht erfolgreich.
Aber da möchte ich mal ein bisschen reingehen, weil wo Licht ist ja da immer Schatten, und jetzt möchte ich mal Advocatus Diaboli spielen. In deiner Karriere, und es gibt ja da immer wieder, also Brüche ist ja das falsche Wort, sondern es gibt einfach immer wieder dann ja das Tagesgeschäft, man wird entlassen, man geht woanders hin und so weiter. Denkst du, dass die engen Beziehungen auch manchmal, nennen wir es mal so enge Beziehungen, dass die auch manchmal ein Problem waren? Weil es kann ja nicht nur gut sein, ja, weil irgendwann ist ja Distanz auch nötig, oder nicht? Du musst ja harte Entscheidungen treffen. Spielt er nicht, verkauf ihn nicht, auch zu deinem Trainerteam Beziehungen aufbauen, zum Sportdirektor und so weiter, weil du beziehst ja das nicht nur auf Spieler, du hast ja eine enge Beziehung, also aus meiner Erfahrung, zu uns allen, ja, also zu deinem kompletten Stab gehabt. Also aus meiner Warte.
Ja, das ist natürlich ein Lernprozess gewesen, oder es ist noch immer ein Lernprozess, ja. Zum einen eine gewisse Nähe zu den Spielern aufzubauen oder auch zum ganzen Staff, beziehungsweise im Verein, aber Das bewahrt ja dann nicht davor, dass man irgendwann einmal eine unpopuläre Entscheidung treffen muss oder gewisse Maßnahmen setzen muss, die jetzt nicht die smarten oder die nicht jetzt von Everybody's Darling irgendwo erwartet werden. Also den Everybody's Darling, den gibt es nicht, und man muss aber trotzdem diese menschliche Linie einfach, oder die ziehe ich durch, aber mir ist es extrem wichtig, auch solche Entscheidungen dann auch, wenn sie unpopulär sind, wenn sie vielleicht nicht von jedem verstanden werden, zu treffen. Aber das sind dann natürlich Dinge, die muss man dann auch, wenn man schon so eine Nähe hat zu den Spielern, beziehungsweise in das Trainerteam, dann muss man gewisse Dinge auch mal eher erklären, als wie wenn man Dinge aus einer gewissen Distanz entscheidet. Und das macht es natürlich nicht leichter, ja? Weil Erklärungen beziehungsweise Dinge aus seiner Sicht dann ja weiterzugeben, sind immer schwieriger, und das ja bürdet man sich dann schon eine gewisse Aufgabe auf, und das macht es nicht einfach. Und es gibt natürlich auch immer wieder, was du angesprochen hast, Entscheidungen, ja, und es kommt dann auch immer wieder bei dem einen oder anderen Verein zu Brüchen, wo man dann hört, ja, der Trainer war zu gut zu den Spielern oder er hat da zu große Nähe zu den Spielern aufgebaut. Und da braucht man dann einfach aber auch einen Verein bzw. Mitarbeiter, Vorgesetzte, die wissen, okay, so tickt der Trainer, so den kaufen wir, der hat diese Eigenschaften, ob das jetzt Stärken oder Schwächen sind, ist dahingestellt. Und wenn man sich für so einen Trainer entscheidet, dann muss man diese Entscheidungen mittragen und dann muss man auch als Funktionär beziehungsweise der ganzen Geschichte vorsteht oder der für das verantwortlich ist, der muss dann diese Situation mittragen und sagen, okay, wir haben einen Kult, der ein Menschenfänger ist und der versucht, mit Menschen umzugehen. Mit dem müssen wir leben, mit diesen Stärken, aber auch mit diesen Dingen, die dann heute halt mal vielleicht ein bisschen schwerer nachvollziehbar sind. Ja? Und das funktioniert sehr, sehr oft, sehr gut. Und dann passieren aber dann auch wieder im obersten Bereich Personalwechsel. Ja? Und dann kommt irgendwann einmal ein Sportdirektor oder Präsident und sagt, na, das wollen wir nicht. Und dann kommt es natürlich zu Brüchen oder zu Schwierigkeiten.
Ich gehe jetzt nochmal rein. Und zwar, weil da möchte ich reingehen mit dir, ja. Weil ich glaube, du da genau der Richtige bist, über sowas zu sprechen, weil ich möchte später auch noch auf Spielerbewertungen kommen und so einen Schubladen. Und natürlich hat man dann eigentlich, weil das hast jetzt du eigentlich ein bisschen angesprochen, ist man ja dann eigentlich als Trainer in der Schublade. Oder? Du hast jetzt einen gewissen Ruf weg. Nehmen wir es mal so, ja? Nehmen wir mal einen Magath, ist eine harte Sau, ja? Nehmen wir so. Der ist unbarmherzig und lässt es nur auf dem Hügel der Leiden. Und du bist der Menschenfänger. Jetzt ist die Frage, nutze das ab und möchtest du, und das ist vielleicht die wichtigere, möchtest du manchmal aus dieser Schublade herauskommen? Oder ist das für dich total okay? Dann ist man in der Schublade drin, ist so.
Naja, aus der Schublade raus möchte ich nicht, aber ich möchte mich natürlich verbessern und aus diesen Dingen, aus Fehlern, die ich natürlich auch als Menschenfänger mache, wenn man das Wort schon mal jetzt da bemüht, genau. dann will ich mich dort auch weiterentwickeln und möchte mich dort verbessern. Und den Magath hast du angesprochen, der ist eine harte Sau, ja, der hat auch Fehler gemacht, ja, und der Menschenfänger macht auch Fehler. Und die harte Sau hat die Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, und der Menschenfänger hat Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Und man muss sie dann halt versuchen, weiterzuentwickeln, beziehungsweise diese Defizite, die man dann auch, wenn man mal irgendwo bei einem Job, wenn es Ende ist, dann reflektiert man sie natürlich, und dann kommen natürlich diese Dinge zu tragen, ja, habe ich dort vielleicht eine zu große Nähe gehabt oder hätte ich dort vielleicht nicht mich großartig erklären müssen oder hätte ich den Spieler früher eliminieren müssen oder was auch immer, ja, und die Dinge, die Fehler, die man dann im Laufe seiner Trainerkarriere macht, den muss man dann halt ausblenden beziehungsweise versuchen zu reduzieren, wenn man sie weiterentwickeln will oder wenn man dann wieder in das Geschäft reinschnuppern will oder in dem Geschäft drinnen bleiben will.
Aber dann nochmal weiter, wie groß ein Chamäleon muss man dann sein als Trainer? Weil du kriegst jetzt ein Jobangebot. Jetzt nehmen wir mal wirklich von Top-Trainern, so wie du. Du kriegst jetzt ein Jobangebot. Du überblickst die Spieler, alle Spieler kannst du nicht kennen. Du wirst einige kennen, natürlich, und dann vielleicht holt man sich auch Einschätzungen von anderen Trainern ein oder von allen Spielern, die man kennen, mit denen sie schon zusammengespielt haben. Dann hast du deine Funktionäre und so weiter, dein Trainerteam. Was ist denn, wenn du dann, die Entscheidung unter letzter Sicherheit, ja, hier funktioniere ich als Trainer richtig gut, die kannst du ja gar nicht haben, weil die kriegt man erst im Laufe die ersten paar Monate die Honeymoon-Phase vorbei ist, dann kriegt man es einmal mit, wenn man ein paar Spiele verliert und so. Würdest du dir auch gerne manchmal umstellen wollen dann? Also ist das dann irgendwas?
Da kann man sich nicht umstellen, Karl. Also ich finde, dass man so ist und das ist mein Weg und das ist meine Linie und wenn ich mich dann großartig umstellen will in ein anderes Extrem oder komplett meine Linie verlos, dann verliere ich meine größte Stärke, und das ist die Authentizität. Ja? Dann ist das weg und dann bist nur mehr Passagier, dann fährst mit. Das kommt dann natürlich auch, passiert natürlich auch immer wieder, dass dann in einem Trainerteam bist, wo Leute nicht mit meinem Führungsstil klarkommen oder wo jemand im Trainerteam ist, der dann denkt, ja, wie tut der mit Spielern, das ist ja Wahnsinn, oder und dann fängt man sich dort vielleicht auch das ein oder andere Mal, so ist es mir ergangen, in gewissen Situationen zu beeinflussen an, oder dass ich beeinflusst werde und dann den Weg verlasse und dann sagen wir daheim, dann kehrst du der Coach, ja. Dann bist nicht mehr der Chef im Ring, sondern dann bist Beifahrer. Und ich habe mir jetzt in mittlerweile meiner, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Trainerstationen selber mit mir committed, dass ich sage, das bin ich, das kriegt ihr von mir. So verstelle ich mich auch nicht bei einem Vorstellungsgespräch. Man kennt natürlich auch mittlerweile in Österreich den Klaus Schmidt. Und wenn jemand an dieser Person oder an dieser Persönlichkeit nicht einen gewissen Reiz findet oder das nicht interessant findet, dann ruft er mich nicht an. Ja? Und in den ersten Gesprächsrunden oder in den Gesprächsrunden, wo es dann zu einem Engagement kommt, da lege ich diese Situation klar. Dann kann man mich ja, dort abchecken und sagen, ja, die positiven Eigenschaften gefallen uns. Bei den anderen Eigenschaften, da sind wir uns nicht sicher. Wenn es dann zu der Entscheidung kommt, dann muss den jetzt in dem Fall den Klaus Schmidt so nehmen, wie er ist. Und auch diese Fehler bzw. diese Schwächen als Verein mittragen. Und wenn man das clever macht, dann gibt es Leute im Verein, die diese Defizite kompensieren können, die auch vielleicht den einen oder anderen die eine oder andere Schwäche auffangen können und dann ist das ein überragendes Team und dann funktioniert jeder Trainer in welcher Art und Weise, dass er immer agiert, sicher gut. Und wenn man jetzt, du hast den Felix Magath, dann bleiben wir dabei, wenn man den anspricht, dann kann man nicht ein Trainerteam bzw. ein Funktionärsteam um einen Felix Magath aufbauen, wo 5 Leute so dicken drinnen, wie der Felix ist, dann fährt die ganze Geschichte nämlich auch nach 2 Wochen gängen warm. Da muss es Leute geben, die für gewisse andere Ansätze Platz finden oder die anderen Möglichkeiten bieten, wo dann auch mal gewisse Dinge ventilieren müssen und wo gewisse Dinge raus müssen. Ja. Und die, ohne dass ich jetzt großartig die Arbeitsweise von Felix Magath kenne, wird's da sicher Mitarbeiter und Leute im Trainerteam bzw. im Verein gegeben haben, die diese Dinge abfangen. Und so wird es auch beim Klaus Schmidt sein, wenn es funktioniert, dass irgendwo ein anderer mal Maßnahmen setzt, die der Klaus Schmidt nicht setzen will.
Wobei, Trainer, du stellst es jetzt eigentlich relativ romantisch da, in Anführungszeichen, so, dass du da alle Karten in der Hand hast und du einfach so bist, wie du bist und, also nicht nur du persönlich, sondern alle Trainer und läuft. Aber es gibt ja nur die Einflüsse, zum Beispiel Medien. Wenn ich jetzt in Österreich Laola 1 oder so, da steht halt immer Klaus Schmidt ganz, ganz oft Feuerwehrmann. Ja, da, das ist der Mann für die bestimmten Stunden. Den holt man sich, wenn man eher weiter unten ist, dann kommt man wieder hoch. Aber das ist doch auch eine Schublade. Wie kommt man aus sowas wieder raus? Ja, weil, du kannst natürlich sagen, ja, hey, ich bin so, wie ich bin und das läuft, aber das sind da so Dinge, die von außen herangetragen werden und die man schwierig beeinflussen kann oder kannst die beeinflussen, Klaus, und ich weiß nur nicht.
Ja, diese Schublade Feuerwehrmann, die ist mir zuteil geworden, die ist auch nicht ungerechtfertigt, ja, weil ich einfach, ohne das jetzt nochmal ins Detail zu gehen, aber sicher 7, 8 Vereine in akuter Abstiegsnot übernommen habe und die noch nie abgestiegen sind. Ja. Und diese Schublade ist einmal keine schlechte, sage ich einmal prinzipiell. Ja. Aber wenn man jetzt solche Jobs annimmt, die da jetzt beschrieben worden sind in so einer Situation, dann erfordert das vielleicht so einen Menschentypen, wie ich jetzt bin. Ja. Und da kann man sich ganz, ganz schwer wehren gegen die Situation. Ja. Weil die Situation, du kommst zu einer Mannschaft, das sind alle, hängen alle tot über den Zaun, ja. sind alle ja, zutiefst deprimiert, der Verein ist enttäuscht, weil die Erwartungen in der Saison nicht erfüllt waren, die Spieler sind enttäuscht, weil sie immer in den letzten oder in den hinteren Tabellenrängen sich befinden, obwohl es viel andere Erwartungshaltung gibt und so weiter. Und da passt wahrscheinlich der Typus Klaus Schmidt gut dazu. Und ich habe es aber auch bei anderen Vereinen bewiesen, dass ich auch dann mit Mannschaften, die da von hinten rauskommen, dass das auch in einen anderen Weg gehen kann oder einen anderen Weg einschlagen kann. Und das muss dann jeder Vereinsfunktionär, der so einen Trainer haben will, bewerten und sagen, okay, ich schaue mir die ganze Trainerkarriere dieses gewünschten Trainers an. Hat er das Zeug für meine Erwartungen oder hole ich den nur für die letzten 10 Partien, damit er mir in aller Wertesten rettet? Oder gebe ich dem die Möglichkeit, dass er dann irgendwo wieder was aufbauen kann. Ja? Und das sind natürlich Entscheidungen, die extrem, sage ich jetzt einmal, für Vereinsfunktionäre sehr entscheidend und sehr wichtig sind.
Dann ich gehe mal vor dem in die Spielerbewertung, weil ich glaube, von diesen Schubladen, vielleicht können wir dann auch sogar noch mal zurück auf das, was wir gerade besprochen haben. Jetzt, du, was wir Trainer ja machen, ist Spieler bewerten täglich. Ja? Informell oder formell, ist egal, ob wir mit unseren Kollegen reden oder einfach nur in unsere Gedanken machen, aber wir bewerten Spieler die ganze Zeit. Und hast du da ein System für dich entwickelt, vielleicht auch, oder hast du schon mal drüber nachgedacht, dass man so Spielerbewertungen so objektiv macht wie irgendwie möglich, weil das ist zum Beispiel meine Erfahrung, Spieler sind unglaublich schnell in irgendeiner Schublade drin. Da sagt ein Trainer mal, das ist ein schneller Spieler, dann ist das sein Leben lang ein schneller Spieler, obwohl er vielleicht gar nicht schnell ist, ja, auch objektiv gar nicht, sondern dann sagt einmal, der ist langsam oder der kann das nicht, oder man schaut sich einen Spieler an, die ersten 10 Minuten macht er auch einen Stockfehler und dann ist vorbei, ja, der kann nichts, ist erledigt, bam, ist weg. Und Hast du da ein System für dich, wie du das machst?
Ja, ich fange mal ganz anders an. Du hast vorher mal gesagt, es ist so, man kommt zu einem neuen Verein und kriegt Informationen von Assistenten, von anderen Trainern und von anderen Spielern, die man auch kennt. Ich habe mir das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir in meinem Einstieg in einen Verein bzw. in eine Mannschaft. Versuche ich mich zu Beginn über irgendwelche Spieler Informationen an mich heranzutragen. Ich will mir selbst ein Bild machen von jedem Spieler, ich will mir persönlich ein Bild machen von jedem Spieler und ich will mir technisch-taktisch ein persönliches Bild von jedem Spieler machen. Das ist mir extrem wichtig. Und wenn ich dieses Bild habe, dann können wir in die Diskussion gehen. Ja? Und das hat sich, denke ich, ja, ganz gut bewährt. Damit bin ich nicht so schlecht gefahren. Aber, und jetzt komme ich zum Aber, die Entwicklung mit Daten, die man jetzt mittlerweile aus Tracking-Systemen und Spielbeobachtungssystemen erfährt, die absolute, ja, objektive Daten sind, die machen das Ganze natürlich extrem schwierig. Ja, man hat in einem Trainerteam Datenanalysten, man hat Leute, die von diesen Daten leben und die bringen natürlich in jede Spielbesprechung, in jede Vorbesprechung, in jede Nachbesprechung diese Daten ein, die ja teilweise nicht lügen. Ja, aber es ist trotzdem ein Spiel, wo Emotionen drinnen sind, es ist wo einfach das drin ist, das man nicht sieht, ja, oder nicht sieht, ist der falsche Ausdruck, den man einfach nicht hinten am Buckel aus einem Chip ausziehen kann, ja, und das ist ein extrem schwieriger Punkt, so sehe ich in der Entwicklung des Trainerwesens momentan, ja, man hat Raubtiertrainer, die einfach gewachsen sind in diesem System, die ohne Daten in das Geschäft eingestiegen sind und jetzt werden sie mit Daten überhäuft und werden ja auch von diesen Daten beeinflusst und die große Kunst ist es, dieses Raubtiersystem, dieses Gespierl, diese Wahrnehmungen nicht zu verlieren und aber trotzdem die Türe auf der anderen Seite aufzumachen und zu sagen, okay, diese Informationsflut muss gut gefiltert sein und gewisse Daten lasse ich in meine Analyse einfließen. Und der sagt, ich bin nur Raubtiertrainer, ist auf einem schlechten Weg und der Datenfakten-Trainer ist auf dem gleichen Holzweg wie der Trainer, der nur seine persönlichen Wahrnehmungen einfließen lässt. Und das ist extrem, das ist, finde ich, ein extremer Scheideweg. Und ich habe auch in meinen letzten beiden Stationen, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen ins Nähkästchen, extreme Schwierigkeiten damit gehabt, diese Dinge so zu bewerten, dass man sein persönliches Gefühl nicht verliert, aber dass man diese Daten auch sprechen lässt, beziehungsweise in seine Analysen einfließen lässt. Und das ist für uns ältere Trainer und dazu muss ich mich leider ja auch schon bezeichnen, ist es extrem schwierig. Ein junger Trainer tut sich da vielleicht leichter, der einfach mit solchen Daten groß geworden ist, der das studiert hat, der damit aufgewachsen ist, als wie solche Leute, die halt während ihres Trainerlebens mit diesen Situationen bzw. mit diesen Daten erst konfrontiert wurden.
Ja, für mich ist da nicht viel hinzuzufügen, weil ich genau derselben Meinung bin. Die messbare Seite der Welt ist eben nur die messbare Seite der Welt, ja. Und da gibt es noch ganz viele andere Dinge. Und genau. Deswegen habe ich ja nie Angst, weil das kommt auf den Trainerausbildung. Ja, irgendwann wird uns die künstliche Intelligenz ersetzen, aber das wird nicht passieren, ja, weil wir Trainer, für das haben wir diese Emotionalitäten und etc., diese Antennen. Die wird ein Algorithmus, also Stand jetzt, einmal sicher nicht ersetzen können. Ich bin der Meinung, dass es nie ersetzen kann, deswegen aber.
Ja. Hoffentlich nicht. Ja. Hoffentlich nicht.
Aber aus diesen Schubladenbewertungen, nochmal Spielerbewertungen, die du jetzt aufgezeigt hast, wie du das siehst, aus diesem messbaren und dann eben dieses Gefühl, ja, diese Intuition, weil schlussendlich ist es das ja auch, was ja auch ganz klar in der Literatur beschrieben ist, dass die Intuition unheimlich wichtiger Faktor ist und auch absolut gut ist und man soll das auch heranziehen, ja, dieses Bauchgefühl vom Trainer. Aber hast du dir, also deine Strategie ist jetzt mal grundsätzlich eine, damit du diese Messfehler oder diese Beobachtungsfehler nicht machst, ist erstmal, machst dir selbst ein Bild, ohne dass du von äußeren Einflüssen hast und sowas.
Das ist das Wichtigste. Ja. Mhm. Da, jeder Trainer, also das ist ja wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung so, ja, dass man sagt, man geht zu einer neuen Mannschaft und ruft dann einmal vielleicht den Trainer an, der vorher dort war, wenn man den persönlich kennt, oder der schon mal dort war, oder der den und den Spieler gehabt hat, dann wird man bereits in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Und jeder Trainer jeder Mensch nimmt einen anderen Menschen anders wahr. Ja? Und ich will meine Spieler so wahrnehmen, wie ich aufnahmebereit bin. Ja? Und das ist wichtig. Aber, und jetzt kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, es wird diese Daten, die dann aber natürlich bei der ersten Trainersitzung, wenn man in ein Trainerteam kommt, und dieser Datenanalyst, der braucht, der wird dort bei dem Verein bezahlt, der hat seine Anerkennung, der hat dort auch seine Berechtigung, dass er da drinnen sitzt. Der würde natürlich mit seinem Know-how füttern, der würde dort der will seine Position im Trainerteam von Anfang an irgendwo bestätigt sehen und so weiter. Und dann kommt, ja, der ist der Schnellste, der gewinnt im letzten Drittel so und so viel Zweikämpfe, der verliert im letzten. Welche Millionen Daten, dass es auch dann immer gibt. Ja. Und da ist dann schon der erste Punkt, wo man sagt, ja, okay, schauen wir uns einmal ein Spiel an und dann nehmen wir das her, was ich sehe, beziehungsweise diese Daten, die vor zwei Wochen waren, wo eben da ein anderer Trainer war oder wo ich noch nicht Trainer war, die sind Schall und Rauch, sondern ich will dort beginnen, wo ich das erste Mal in diese Kabine reingehe. Ja. Weil natürlich auch jeder Trainer auf einen Spieler einen anderen Einfluss hat. Ja. Und das ist nicht nur immer positiv. Ja. Weil wenn der Klaus Schmidt in eine Kabine reingeht und das erste Mal sich vor eine Mannschaft stellt, erwischt er auch nicht alle 25, ja, sondern vielleicht oder hoffentlich 18 und nicht nur 10. Und wenn man die anderen 7, die werden sich auch denken, das wird eine schwere Zeit. Ja? Also das ist so. Ja? Und vor dieser Illusion, die Illusion, die muss man sich nehmen. Und man kann nicht dort drinnen stehen und dort drinnen für jeden Einzelnen die größtmögliche Empathie, technisch-taktische Wissensvermittlung und so weiter vollbringen, das funktioniert nicht. Ja. Und je größer das die Kader sind, desto schwieriger ist es. Ja. Und wenn es 20 hast, dann ist es einfacher, weil dann sind es vielleicht nur 3 oder 4 und wenn es 30 sind, dann multipliziert sich das aber, weil nach dem zweiten Spiel merken bereits 10, dass sie kein, kein Level haben, ja, um jetzt da in absehbarer Zeit Nummer 10, Nummer 9, Nummer 8 zu werden. Ja. Und das sind natürlich auch Kadergröße und so weiter, beeinflusst natürlich auch solches Schubladendenken, wo man natürlich auch als Trainer hineinkommt.
Ich bin nicht anderer Meinung, sondern ich habe da nur einen anderen Ansatz, weil mich da echt viel beschäftigen mit dieser Spielerbeobachtung. Ich glaube, dass du, wenn du halt nur auf dich gehst, ja, oder mit, also du gehst ja nicht nur auf dich, aber am Anfang, dass da doch ein paar Datenpunkte dann auch aus meiner Sicht ein bisschen dann weggehen. Da gibt es ja dieses 360-Grad-Feedback, so heißt es ja in der Literatur. Ich glaube schon, wenn man da vielleicht von anderen Spielern dann sich gegenseitig bewerten lässt, von anderen Trainern, vielleicht auch vom Funktionär, dass man dann ein besseres Bild hat, was natürlich unglaublich zeitaufwendig ist und geht es überhaupt und sowas. Über sowas muss man dann schauen, weil schlussendlich ist sowas immer Infrastruktur und Logistik ist überhaupt möglich. Aber bei ein paar Sachen, glaube ich, wäre es schon gut, wenn man sie von außen auch noch Input holen würde. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt. Es verwässert halt am Anfang natürlich dein Eindruck. Oder kann es verwässern.
Schau, die Situation ist so. Du kommst in eine Kabine rein. Meistens der Fall, wo halt der Klaus Schmidt in der Kabine zum ersten Mal reingeht, ist Misserfolg, beziehungsweise ist es nicht gelaufen. Und so läuft es auch bei 80% der Trainer. Neuverpflichtungen und dann haben natürlich die Spieler extreme Erwartungen in dich, ja, und sagen, die Spieler, die bei diesem Verein sind, sind ja auch nicht dort nur, weil sie lustig sind, sondern weil sie eine gewisse Qualität haben, ja, und weil der Verein, beziehungsweise weil sie als Spieler schon gezeigt haben, dass sie die Befähigung haben und die Fähigkeiten haben, auf diesem Niveau bei diesem Verein zu spielen, ja, und du kommst dann dorthin. Und dann heißt es, naja, der ist nichts, der ist schlecht, der kann das nicht, der kann das nicht. Ja? Aber in Wahrheit hat das System davor dafür diese Empfindungen gehabt, dass jeder einzelne Spieler die Fähigkeiten hat. Und diese Fähigkeiten, das muss ich dem Spieler mitgeben und sagen, pass auf, Junge, du bist nicht umsonst da oder weil du lustig oder weil du fesch bist, sondern weil du die Fähigkeiten hast, dass du Bundesliga spielen kannst. Ja? Und dieses Gefühl muss jeder Spieler haben. Ja? Und wenn ich und Leute, die vorher enttäuscht wurden oder enttäuscht wurden aufgrund der Ergebnisse bzw. des Tabellenrangs, die kommen, die schubladisieren die Spieler. Ja? Und jeder Spieler muss die Chance haben, wenn ein neuer Trainer kommt, aus dieser Schublade rauszukommen. Ja, das muss er. Und wenn ich mich vorher mit Daten, Fakten, Meinungen zutexten lasse, dann bleiben die Schubladen von 10 Spielern schon zu. Ja. Und das sind meine Gedanken. Und ob das jetzt der richtige Weg ist oder der falsche Weg, deswegen diskutieren wir ja drüber. Ja. Aber das halte ich für extrem wichtig und auch so fair als möglich. Ja, das kann man natürlich auch so.
Ja. Da gibt es ja noch eine Frage, aber auf die werden wir jetzt nicht tiefer reingehen. Sind die wirklich alle in der Kabine drin, weil es Bundesliga spielen können? Weil du hast gesagt, ja, weil ich so fesch oder lustig bin. Vielleicht ist er ja da, weil er lustig ist. Ja, weil er gut ist für Kabine. Jetzt einmal ganz plakativ gesagt, ja. Dass man gar nicht sagt, der ist jetzt nicht der Mörderkicker. Ja, das ist nicht Kicken, ist zwar mein Leben, aber ich bin nicht der Mörderkicker, sondern ich bin einfach richtig, richtig gut für Kabine. Ja, wie viele zweite Goalies werden verpflichtet, ob vielleicht auch, natürlich weil sie halten können, aber weil sie sagen, ah, okay, ich habe einen klaren 1er Goalie und der hält halt die Pappen auf der Bank. Das ist ja auch die Wahrheit, oder nicht, Klaus?
Ja, das gehört ja genauso dazu, aber eine Fußballmannschaft funktioniert ja nicht nur deswegen, weil jeder auf einem Top-Niveau Fußball spielen kann. Ja. Es gibt gewünschtermaßen oder idealermaßen gibt es ein paar Häuptlinge, ein paar Indianer und so weiter. Ja? Und da gehört vielleicht auch der Schalk oder der Lustige dazu. Ja? Ja, also, ja. Aber trotzdem sind wir trotzdem, so sehe ich das, auch wenn wir jetzt ein kleines Land sind, aber trotzdem haben wir eine fußballerische Landschaft, die sich meines Erachtens sehen lassen kann. Und da sind schon genug Spieler, die dieses Potenzial, diese Perspektive mitbringen und wenn sich, da gibt es natürlich auch speziell in Österreich bei den Vereinen, bei denen ich halt jetzt in den letzten Jahren war, natürlich immer eine Anzahl an sehr, sehr jungen Spielern, wo man natürlich auch als Verein das Potenzial erst sieht aber man sieht das, dass der Spieler Bundesliga spielen kann und in absehbarer Zeit den Schritt machen kann. Ja? Und das Gefühl muss jeder haben, wenn ich bei der Tier reinkomme. Ja? Und wenn ich schon von Haus aus sage, ah nein, der Dreier und der Achter und der Zwölfer da drüben, die sind eh nichts, dann verliere ich die drei schon bei der ersten Besprechung und wahrscheinlich no, die zwei besten Freunde von Ole, und dann sind sie eh schon sechs oder sieben. Ja? Und das möchte ich einfach vermeiden und damit bin ich nicht so schlecht gefahren, finde ich. Ja, also diese Daten, die kommen ja dann ja eh von, wie du auch schon vorher gesagt hast, wenn du dann einmal zwei, drei Partien verlierst, dann sieht man natürlich auch aufgrund der objektiv geführten Daten, wo hapert es in der Mannschaft, wo kriegt man dann vielleicht irgendwo einen Nackenschlag, obwohl man an dem Spieler irgendwo festgehalten hat und so weiter, ja. Und das macht ja dann das Geschäft aus, ja, wo dann wieder die Tür von der anderen Seite aufgeht. Aber ja, ich spiele in dem was und der andere Sicht wieder, ja, der hat die letzten drei Zweikämpfe verloren, wo wir dann drei Gegentore bekommen haben und so weiter. Ja. Und dann heißt es, diese persönlichen Meinungen beziehungsweise dieses persönliche Empfinden in den Hintergrund zu stellen und dann zu sagen, okay, ja, da bin ich betrogen worden von meinem Gespür. Oder da hat man mein Gespür recht gegeben und so weiter. Ja, und das macht es ja spannend.
Dann gehen wir nochmal, weil das jetzt gerade in seinem Nebensatz gesagt, junge Spieler, hast du eine klare Idee, weil auch das ist ein Thema im deutschen Eishockey immer und immer und immer wieder, junge Spieler einbauen. Es gibt ja in der DL zum Beispiel diese U23-Regel, dass eben dann so und so viele Spieler wirklich also im jungen Jahren dann auch in der DL auf dem Spielbericht stehen. Spielen müssen sie ja nicht unbedingt, das ist keine Eiszeit damit verknüpft, aber einfach, dass sie auf dem Spielbericht stehen. Und da ist immer die Thematik, ja, wie viel muss man mit denen arbeiten? Ist es deiner Meinung nach, hast du da eine Idee, wie du mit denen arbeitest? Ist das die eine Aufgabe? Ist das die Aufgabe vom Co-Trainer? Weil Faktum ist ja, die haben einfach weniger Berufserfahrung. Ja? Ich habe einen 30-jährigen Spieler und einen 18-jährigen Spieler, dann habe ich ja 12 Jahre Berufserfahrung. Unterschied ist ja so. Wenn ich ausgelernt habe als Maurer, dann ist halt der mit 12 Jahren Berufserfahrung wahrscheinlich ein bisschen besser, wie wenn ich angefangen habe als Maurer. Also die brauchen ja Zeit, eine gewisse, und auch Arbeit und so weiter. Und spielen dann vielleicht auch weniger. Ist das deine Aufgabe oder würdest du sagen, nein, das ist eigentlich eine Co-Trainer-Aufgabe, die weiterzuentwickeln?
Das kommt da, habe ich auch vorher schon gesagt, ein bisschen aufs Alter drauf an. Ja, auf den Zugang, den man jetzt als in einem Trainerteam hat, auf seine Spieler. Ich bin einmal als Cheftrainer für das Große und Ganze verantwortlich, aber es gibt, ich hab einen Staff, wo es Leute gibt, die einmal prinzipiell die Aufgabe erfüllen müssen und sagen, okay, du bist dafür verantwortlich, dass wir die jungen Spieler näher bringen. Du bist dafür verantwortlich, dass die Sondereinheiten machen. Du bist dafür verantwortlich. Also ich gebe das schon sehr, sehr gerne ab, aber ich habe immer ein Auge drauf, weil es einfach wichtig ist, sowohl bei verletzten Spielern als auch bei Spielern, vielleicht jetzt, wenn sie jung sind und noch nicht so viel Einsatzminuten bekommen, dann verliert man oder dann ist es wichtig, diese Spieler auch im Boot zu halten. Und deswegen ist es mir wichtig, diese jungen Spieler immer wieder im Auge zu halten, sie dann auch einmal zur Seite zu nehmen und zu sagen, mein Empfinden, was ich einfach spüre im Training, beziehungsweise auch im Spiel, ihnen weiterzugeben. Aber ich finde es gut, wenn Co-Trainer beziehungsweise Assistenten sich intensiver um die Spieler annehmen, weil sie einfach mehr Zeit dafür haben und weil es dann auch ja, eine intensivere Ansprache haben. Und junge Spieler brauchen meines Erachtens, auch wenn sie jetzt nicht so viel spielen, mehr Zuwendung, mehr Ansprache, als wie wenn ein Spieler, der eh mehr oder weniger ja, seine Position im Kader hat, die ihn zu genügend Spielminuten bringt. Ja? Und wenn es dann ein junger Spieler ist, der dann unter die Top 12, 13 sie gespielt hat, ja, dann wird das ja immer ein intensiveres Verhältnis zwischen Cheftrainer und Spieler.
Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, den ich unbedingt gerne mit dir besprechen möchte, war eben diese Trainerstäbe. Wir werden ja immer größer und größer mit Trainerstäbe, sei es Fußball, sei es Eishockey. Ich habe 3 Assistenten, 2 Videocoaches, ich habe einen Goalie-Trainer, vielleicht manchmal 2 am Athletiktrainer und so weiter, was ja im Fußball üblich ist. Und wir im Eishockey sind ja immer der Meinung, wir müssen da immer nachziehen und immer größer und größer werden. Wie ist denn da dein Eindruck? Weil wann ist zu groß? Wann ist es auch zu groß? Weil du als Cheftrainer hast ja eine Mannschaft, deine 28 Kaderspieler oder 25, je nachdem, und dann hast du 12 Betreuer. Also es darf, irgendwann ist ja unglaublich. Du hast ja praktisch 2 Teams, die du dann betreuen musst. Weil wenn der dritte Co-Trainer nur Hütchen aufstellt, dann wird er irgendwann sagen, Klaus, ist zwar nett und so, bin unglaublich gut bezahlter Hütchenaufsteller, aber interessiert mich auch nicht. Ich möchte ja irgendwas Wertvolles machen, in Anführungszeichen.
Perfekte Frage, finde ich. Ja. Es ist so, wenn man jetzt so die Entwicklung der Trainerteams oder des Staffs in den letzten 6-7 Jahren betrachtet oder beobachtet, dann galoppiert die Geschichte meines Erachtens. Ja. Also ich bin jetzt nicht in der Crème de la Crème des europäischen Spitzenfußballs noch tätig gewesen, wo das sicher schon vorher seinen Lauf genommen hat, aber bei uns in Österreich ist es einfach so, dass das da in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich nachgezogen wurde. Ja. Aber bei meiner vorletzten Trainerstation habe ich 3-4 Assistenten gehabt, ja, und jetzt habe ich 7 gehabt, ja, bei meiner letzten. Ja. Und das erfordert natürlich als Trainer ein Umdenken, ja, weil, du hast das auch schon angesprochen, jeder Mitarbeiter, jeder Teil vom Staff braucht seine Beschäftigung, braucht seine Anerkennung, braucht seine Bestätigung und braucht seinen Raum, in kurzen Worten. Und das ist vielleicht, oder das wird einfach immer mehr zu einer Aufgabe eines Cheftrainers, dass man das managt, ja? dass man Zeit managt, dass man die Fähigkeiten bzw. die Möglichkeiten, die jeder Einzelne einbringt, managt, dass das Ganze funktioniert. Und das ist ein extrem schwieriger Prozess, weil wenn du jetzt einen Staff hast von sieben Mitarbeitern, das ist jetzt nicht unrealistisch, weil das war bei meiner letzten Station der Fall und das war jetzt, wie gesagt, kein Champions League-Verein, dann muss dieses Team in einer Trainingseinheit, in einer Wettspieleinheit funktionieren und jeder braucht seinen Platz. Und wenn ich das jetzt durch 8 teile mit meiner Präsenz, ja, dann wird der Anteil meiner Tätigkeit bei einem Training, bei meiner Tätigkeit in einem Match, der wird immer kleiner. Ja. Vorher waren es noch, bei meinem letzten Verein waren es jetzt vielleicht noch, wenn man es jetzt gerade überbricht, waren es 20% und jetzt sind es nur mehr 12%. Ja. Also und das ist dann ein Grad, wo man dann sagt, na, ich steige jetzt über den Assistenten drüber, interessiert mich nicht, ich mache den Job, ja, den eigentlich er ganz gern machen würde, oder ich nehme mich zurück und sage, na, machst du, und es fällt dann aber in Bezug zur Mannschaft was. Ja. Also das sind Dinge, und da habe ich mich auch mit Spitzentrainern in Österreich über die Situation in meinem Alterssegment unterhalten. Und das ist jetzt nicht nur eine Situation, mit der ich jetzt mich anfreunden muss, beziehungsweise intensivst beschäftigen muss, sondern das beschäftigt alle. Ja? Und wenn dann irgendwo was nicht funktioniert, weil man tendiert ja sehr, sehr leicht dazu, ja, okay, das gebe ich ab, dem vertraue ich, der soll das machen, und dann funktioniert es nicht, aber in Hals stechen tun es mir. Ja? Also, nicht den dritten Assistenten. Ja? Und überbleiben tust dann im Endeffekt du. Ja? Und deswegen bin ich, oder meine Zielvorstellung ist einfach, dieses System trotzdem so straff als möglich zu halten, so kompakt als möglich zu halten, dass jeder, der da in dem Trainerteam ist, dass ich da ein gutes Gefühl habe, wenn der was angreift oder was macht und wo ich auch noch einen Platz habe, dass ich mich einbringen kann. Und das ist ein Prozess, den muss man lernen. Ja? weil von 4 auf 7, das ist fast das Doppelte. Ja? Und dann wird es ganz, ganz schwierig, seine eigene Position zu finden. Ja? Und das war also jetzt im Nachhinein meiner Reflexion. Ich bin jetzt bei meinem Verein im Herbst beurlaubt worden, weil ich eben mit meiner Mannschaft Letzter war. Ja? Und das war sicher ein Punkt, warum die Geschichte nicht funktioniert hat, weil ich meines Erachtens mich zu sehr zurückgenommen habe, ja, und gewisse Dinge einfach abgeben habe. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Jungs das schlecht gemacht haben. Ja. Das heißt aber, dass die Mannschaft das Gefühl gehabt hat, der Cheftrainer bringt sich zu wenig ein. Ja. Und wenn jemand das gut kann, dann kann er schon viel.
Ich glaube, dass sie das, da bin ich auch gespannt auf deine Eindrücke, dass sie das also medial so hochgeschaukelt hat, dass man immer professionell ist, nur wenn man ganz, ganz viele Assistenten hat, weil du hast ja nur Physiotherapeuten, Busfahrer, Zeugwarte, das hast du ja auch noch alles, die können alle dazu. Ja, die vergisst man immer, ja, aber die können auch dazu. Ja. Und das, ja, der hat nur 2 Assistenten und einen Athletiktrainer und einen Videoanalysten, aber was ist denn das? Was ist mit dem? Also das kann ja gar nicht professionell sein. Und da denke ich mir immer, nein. Das ist ja in der, finde ich auch gut beschrieben, auch dass manchmal, wenn die Gruppen zu groß werden, ja, dann die Verantwortungsabtretung geht einfach nicht mehr, du machst ganz schlechte Entscheidungen, ja, so Gruppentreffen in der Regel schlechtere Entscheidungen, ja, also besonders, weil ja man sich immer auf einen anderen verlässt, also das ist ja irgendwo alles gut beschrieben in der Literatur und ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, dass man uns immer wieder auf, zu wenig ist auch schwierig, keine Frage, aber zu viel, es gibt sicher einen Kipppunkt aus meiner Warte raus.
Die Geschichte ist natürlich, dass ich aus so einer Entwicklung heraus im Fußball unter Anführungszeichen groß geworden bin. Ich bin als Physiotherapeut eingestiegen und hab 2 Jahre nur als Physiotherapeut unter Anführungszeichen gearbeitet und weiß, wie ich mich gefühlt habe, wenn ein Trainer gekommen ist, mir gewisse Wertschätzung entgegengebracht hat, mir gewisse Zeit gegeben hat und gesagt hat, komm mal einer, unterhalten wir uns über die verletzten Spieler und so weiter. Ja? Wenn ich das Gefühl gehabt habe, der hört mir zu oder dem ist mein Job wichtig, für den wäre ich durch die Hölle gegangen. Ja? Wenn jetzt aber einer kommt, der sagt, ja, pass auf, du da drüben in dein Kammerl, mach deinen Job, wenn er da ist, ist er da. Ja? War von Cola. Ja? Ja. Verstehst du? Also, und diese Situation, ja, das habe ich in meinem Innersten drinnen und wenn ich dann ein Trainerteam habe, dann will ich diesen Leuten eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen. Ja? Und die Wertschätzung, die muss man sich aber erarbeiten, aber wenn man sich von Haus aus richten kann, dann muss es so sein, dass man das gut managen und handeln kann. Und das Positivste ist noch dazu, wenn mehrere Leute mehrere Dinge können, ja, und fleißig sind. Ja, dann habe ich ein Team, das ist greifbar, dann ist es niemandem langweilig, dann kann ich jeden fordern. Ja, und das ist meine bescheidene Zielvorstellung von einem Team. Ja, weil fleißige Menschen, die einfach sagen, ja, ich schaue jetzt nicht auf die Zeit und ob ich jetzt am Tag 12 Stunden, 14 Stunden oder 8 Stunden gearbeitet habe, sondern sage, okay, ich lebe für diesen Job, ich brenne für das, ja, dann mache ich das und das. Und wenn ich noch dazu die Qualität habe, gewisse Dinge zu machen, dann bleibt es kompakt und dann habe ich auch ein Trainerteam, das einfacher zu handeln ist, als wie ich hab 7 oder 8 Leute, oder nur im Trainerstaff, du hast ja auch von Physios, Masseuren, Zeugwarten und so weiter gesprochen, ja, das gehört dazu. Und da geht es ja auch dann um Charaktere, ja, da geht es nicht nur um die Fähigkeiten desjenigen, sondern da geht es dann auch um den Charakter desjenigen. Und zu sagen, ja, hol ich mir da jetzt einen Daten-, Videoanalysten, Co-Trainer, Tormann-Trainer und so weiter, oder zweiten Co-Trainer, dritten Co-Trainer, der, wo ich gar nicht weiß, wie der jetzt in das System passt und so weiter. Ja. Und da, wenn das System funktioniert und jeder seinen Job hat und dafür aber auch mal was macht, wo er vielleicht sagt, okay, ja, das müssen wir mal probieren, ich habe das vielleicht noch gar nicht gemacht, ist mir das lieber, als wenn ich 15 Leute um mich habe und sage, ich habe einen eigenen Bus voller Leute, die ich auch noch mitmanagen muss. Ja. Das ist so.
Ja. Unter dem Aspekt finde ich, also wir sind mal da komplett gleicher Meinung. wie viele Trainer sagen, ja, ich habe gar nicht die Zeit, dass ich mit meinen Spielern überhaupt genug rede, ja, dass ich zwei bedeutungsvolle Sätze in der Woche mit jedem Spieler rede. Okay, weil das kommt ja genau auf dasselbe drauf hinaus. Ja, ich muss ja mit denen auch diese Wertschätzung geben. Und wenn ich schon für meine Spieler eine Zeit habe, aber dann auch noch meinen Trainer oder Betreuerstab unglaublich aufblase, wie soll es dann gehen? Ja, weil dann habe ich, ich muss ja die Betreuer, muss ich diese Wertschätzung geben, dann meinen Spielern und irgendwann ist dann, ja, irgendwann ist zu viel, da bin ich ganz, ganz sicher. Und da, da gibt es den Kipppunkt, wo ich der Meinung bin, dass das gar nicht gut ist, ja, dass man immer glaubt, man hat ja viele Hände, schnelles Ende, aber vielleicht dann schnelles Ende als Trainer in dem Fall, ja.
Genau, und das, da kommt es ja dann, und das ist vielleicht jetzt ein kleiner Abzweig, wenn dann der Kader noch einmal groß ist, ja, und du hast jetzt in einem Kader 30 Spieler, ja, und du hast ein Trainerteam und Betreuerteam von 13, ja, dann wird es schwierig, auch diese meine Stärken, sage ich jetzt einmal, ins Spiel zu bringen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einmal einen auf die Seiten und für ein Vier-Augen-Gespräch oder mache ein Sechs-Augen-Gespräch und so weiter. Ja? Wenn du 45 Leute um die hast, ja, dann ist es natürlich schwieriger, als wenn es 32 um die hast im Gesamten. Ja? Und das ist jetzt dann natürlich auch die Frage, ob man sagt, ja, man ist für diese hohen Aufgaben in dieser Situation ist in dieser Situation nicht mehr gewachsen. Oder man sagt, okay, ich muss das auch lernen, Dinge einzuordnen, beziehungsweise in den Vordergrund zu setzen, beziehungsweise ein bisschen auf die Seite zu schieben. Das sind auch Dinge, die in meiner Reflexion jetzt nach dieser Beurlaubung einfach auch mit eingeflossen sind. Und das ist extrem spannend und ist einfach der Entwicklung des Trainers oder des Profitrainers geschuldet. Und mir fehlt natürlich auch ein bisschen oder der ganze Einblick in Profi-Eishockey. Aber da kommt es ja sicher noch mehr zum Tragen. Ich habe dort 3-4 Linien auf jeder, also ich hab 4 Abwehrlinien, ich habe 4 Sturmlinien und so weiter, wie viele Einsatzminuten kriegt der, wie viel und habe dort auch noch sicher Reservisten und so weiter. Das ist sicher ein ganz schwieriger Punkt oder heikler Punkt als Eishockeytrainer und nicht nur jetzt im Fußball, sondern in jedem Mannschaftssport.
Absolut. Klaus, dann, du hast ja vorher schon mal deine Trainerstationen ganz am Anfang ein bisschen so aufgezählt, also dann auch in Bachrhein und sowas alles und Club Alvada und etc. Und du bist da natürlich als Profitrainer ist man nicht immer. Ist der Club nicht dort ansässig, wo er die Familie unbedingt ist? Und das möchte ich noch mit dir besprechen. Du warst ja dann oft weg, du hast Kinder, ja, du hast eine Frau. Wie funktioniert denn das, Klaus? Ja, wie funktioniert das? Funktioniert das wirklich gut? Weil das ist auch ein Thema von so jungen Trainern, wenn sie mich fragen, okay, jetzt habe ich ein Angebot bekommen, aber dann muss ich umziehen. Jetzt bin ich gerade frisch verheiratet oder meine Frau ist schwanger etc. Was soll ich das machen? Schwierige Frage.
Ja, das ist eine Top-Frage, sage ich einmal. In erster Linie, und das ist jetzt vielleicht der größte oder schwierigste Punkt, du brauchst einen Partner, der mit einem Wahnsinnigen leben kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst bist du verloren. Ja, sonst wirst du entweder Alkoholiker oder du fährst deine Beziehung in kürzester Zeit gegen einen Baum. Ja, aber das ist natürlich einfach gesagt, ja, du brauchst den richtigen Partner dazu. Aber bei mir war es so, dass ich zu meiner Frau von Beginn an oder sie hat einfach von Beginn an in unserem Beziehungsstart wahrgenommen, dass ich das Fußball für mich ja mein Leben ist. Ja? Und das sind einfach Punkte, da muss man dann als Mann, als Trainer dann das Gefühl haben, okay, zieht die Frau dann mit? Ist mir das wichtiger, wenn sie nicht ganz mitzieht, dass die Beziehung zu meiner Frau aufrecht bleibt? Oder ist es mir wichtiger, dass ich sage, ich gehe meinen beruflichen Weg und löse die Beziehung zu meiner Frau? Ja, das ist einmal der erste Punkt. Ja. Wenn man dann wirklich jemanden gefunden hat, erstaunlicherweise, der sich mit einem Wahnsinnigen arrangiert, ja, dann kommt es natürlich auch meistens dazu, dass Kinder in die Welt gesetzt werden und die wachsen dann in die Situation hinein. Ja. Aber, und ich will jetzt da nicht alles rosarot bemalen. Da kommt es natürlich zu Spannungen bzw. zu Problemen, weil man einfach als Vater immer in einer Bringschuld ist. Man ist immer in einem Defizit. Ja? Also man ist wenn ich jetzt von mir spreche, ich war extrem wenig zu Hause, liebe meine Kinder über alles, aber ich war einfach zu wenig da. Ja? Und wenn dann die Vierjährige oder Fünfjährige sagt, ja, Papa, du hast sowieso nichts mehr zum Reden, weil die Mama macht das alles mit mir, ja? Dann denkt man sich, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe? Ja? Also, und heute sind die Kinder junge Frauen, die 20 und 22 Jahre alt sind, und wir haben ein überragendes Verhältnis miteinander. Dann weiß ich, dass zum einen zu 90% meine Frau alles richtig gemacht hat und zu 10% ich auch vielleicht ein paar Dinge nicht so falsch gemacht habe. Ja? Aber dieser Weg, dass da was dann in die Hosen geht, oder die Gefahr, dass was in die Hosen geht, das ist riesig. Ja? Also das ist ganz klar. Und noch jetzt ein Punkt, den ich für mich immer wieder durchgezogen habe, war das, dass ich eine Homepage geschaffen habe. Wir haben uns in einer beschaulichen Umgebung ein für unsere Verhältnisse sehr, sehr schönes Heim bauen können. Und das ist ein Ort mit 1500 Einwohnern. Da ist viel Grün, da kann man sich zurückziehen. Da bin ich nicht der Coach in dem Ort, da bin ich der Klaus. Und die Familie ist dort eingebettet. Ja? Und ich habe keine einzige Trainerstation gehabt, wo ich jetzt meine Familie mitgenommen habe, sondern ich bin immer allein losgezogen und hab diesen Ort als Rückzugsgebiet hergenommen und gewusst, okay, meine Frau checkt die Familie, meine Frau checkt mein persönliches Umfeld, was ja auch dazugehört, Eltern, die immer älter werden, krank werden, ein Haus, das zu betreuen ist und so weiter. Ja? Und wenn dann die Frau da umfällt und sagt, ja, ich check das nicht mehr, da gehören nicht nur die Kinder dazu, dann kannst du die Geschichte in die Tonne werfen. Ja? Also so knallhart sehe ich das, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn dann das nicht mehr ist, ja, wenn man dann merkt, die Beziehung geht flöten oder geht in die Brüche, dann habe ich auch schon in meinem Trainerumfeld beziehungsweise Co-Trainern und Assistenztrainern und so weiter, die halt auch den Weg gehen wollten, einfach gesehen, wie sie persönlich kippt es an. Das hat bis zu schweren psychischen Problemen geführt. Ja. Und es ist eine extreme, extreme Gratwanderung, wo ich mittlerweile sage, ja, die Mädels, wie gesagt, sind 20 und 22 und sind durch. Ja. Dann ist es geschafft, dann ist es erledigt. Und wenn du 25 Jahre verheiratet bist, dann weißt du, okay, da wird auch nicht mehr großartig die Welt passieren. Ja. Und die Beziehung ist gefestigt. Aber der Weg dorthin ist mörderisch. Ja. Und ich habe 2 Jahre, habe ich auch schon erzählt, von zu Beginn, dass ich in Abu Dhabi bzw. in Bahrain war. Ja. Und da war ich zweimal im Jahr zu Hause. Ja. Und da geht es dann darum, geht die Beziehung in die Richtung oder geht die Beziehung in die andere Richtung. Ja. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, noch ein Jahr dort einen Anschlussvertrag zu haben. Und dort hat dann meine Frau gesagt, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja, meine Frau gesagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann muss man wissen, okay, bleibt man für 20.000 Euro in Abu Dhabi, ja, oder man geht heim, ist arbeitslos, 1500 AMS, ja, und geht den Weg. Ja. Und das ist dann ich habe mich für 1500 AMS entschieden, ja. Und ja, wer weiß, wo die andere Richtung hingegangen wäre. Ja? Aber wenn man dann in Abu Dhabi in ein Lokal geht und mit Expats spricht, die ob sie jetzt Maurer, Installateur oder was auch immer sind, ja, und sagen, wie geht's deiner Familie? Familie ist nicht so gut, Familie ist divorced oder whatever. Ja? Also man muss wissen, wie weit man gehen kann, und das ist immer eine Gratwanderung. Ja? Und ja, also ich bin sehr um die Frage dankbar, weil das junge Trainer sicher unterschätzen teilweise, so glaube ich. Und wenn man beides haben will, dann muss man gern Auto fahren, dann muss man viele Kilometer machen, dann darf man sich auch nicht zu schade sein, einmal irgendwann einmal 6 Stunden in eine Richtung zu fahren und 6 Stunden in die andere Richtung zu fahren. Einfach auch, um einmal daheim zu sein und eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Ja, das ist so.
Ja, also du hast das mit diesem Heimatstützpunkt in Anführungszeichen, weil das ist ja immer die Frage, ja. Manche sagen, nimm immer mit, ja, die ganzen mit Sack und Pack, andere sagen genauso wie du, ist hoch individuell, aber eines noch, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, auch finanziell, weil diese Existenzängste, die kommen ja immer, weil man hingegen, du wirst am Anfang im Fußball nicht unglaublich gut verdient haben, weil das ist ja immer der Mythos, dass man vom Anfang an im Fußball ganz, ganz viel Geld verdient. Irgendwann verdient man schon Geld, das ist schon richtig, aber vorher verdient man mal oft auch nicht so viel. Und da im Eishockey ist es auch immer die Frage, ach, soll ich das jetzt wirklich machen, ein Jahresvertrag und jetzt nicht so viel Geld und so weiter. Ich bin immer der Meinung, irgendwann muss man, wenn man All-In gehen will, All-In-Trainer, muss man es mal machen. Aber meine konkrete Frage mit so Existenzängsten, hast du das immer mit dir selber ausgemacht oder hast du da jemanden geholt oder waren es Mentoren, mit denen du da gesprochen hast oder ist es einfach, wo du sagst, na, das war ich zu Hause, diese Dämonen habe ich zu Hause selber bekämpft, ganz alleine. Weil die gibt es ja, oder? Oder gibt es sie nicht, Klaus? Wenn du sagst, nein, die waren nicht da, dann okay.
Mache ich nach wie vor mit mir aus. Ja? Ich bin 55, habe bis März noch einen gültigen Vertrag und dann nimmer. Ja? Ich habe mir ein gewisses Kapital erspart, das mir aber nicht sorgenfrei bis zu meinem 65. Lebensjahr, wo ich in Pension gehe, leben lässt. Ja? Also diese Dämonen, die leben seit, ich sage mal, 10 Jahren in mir. Ja? Ich hab begonnen, bin dort in das Geschäft rein, ohne nachzudenken, wie viel 1.000 Euro, dass ich verdiene, wie viel, wo das morgen, was morgen passiert, was übermorgen ist. Ich bin einfach mit diesem Enthusiasmus in die Geschichte reingestiegen und habe gesagt, okay, damals hat es noch Schilling gegeben, ob ich jetzt da 5.000 Schilling oder 10.000 Schilling verdiene, ist mir egal, Hauptsache ich bin da dabei. Ja? Also so bin ich eingestiegen. Ja? Und ob ich da jetzt 40 Stunden arbeite oder ob ich 7 Tage in der Woche jeden Tag arbeite, ist mir egal. Ja? So bin ich eingestiegen in die Geschichte. Und da ist man halt 30 Jahre, ja? Und denkt sich, naja gut, ich habe den Backup gehabt, dass ich eine physiotherapeutische Ausbildung, eine sportwissenschaftliche Ausbildung gehabt habe. Man gedacht, wenn das nicht funktioniert, boom, Exit, raus und ich wäre Physiotherapeut, ja, oder ich wäre wieder Physiotherapeut oder ich mache mal Praxis oder was auch immer, ja. Aber dann ist man 40, ja. Man hat gelebt, ist ganz gut bezahlt worden, hat aber ein Haus gebaut, hat ein gewissen Lebensstandard gehabt, der natürlich auch ein gewisses Geld verschlingt, hat eine Familie, ja. Und von reich oder von wohlhabend sind wir nach 10 oder 15 Jahren weit weg. Ja? Und plötzlich ist das erste Mal arbeitslos. Ja? No Job. Ja? Habe ich angesprochen, AMS heißt bei uns Arbeitsmarktservice, geht man hin, gibt es 1.500. Ja? Und dann denkt man sich, na hoppala, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Ja? Ich bin ein einigermaßen durchschnittlich intelligenter Mensch mit einer vernünftigen Ausbildung und habe mich in eine Situation gebracht, die geistesgestört ist. Ja? Weil wenn ich gesagt hätte, ich wäre Physiotherapeut, ich mache mir eine Praxis auf, ja, hätte ich wahrscheinlich mit einem Rennschrauber heute spazieren fahren, hätte 4 Angestellte und alles wäre richtig gewesen. Ja? Aber der andere Weg, der Rock'n'Roller, ja, dass man sagt, man geht dorthin und gambelt auch mal mit einem Jahr Arbeitslosen, ja, und weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Und die Geschichte, dass man dann beim AMS steht und sagt, ja, nach 4 Monaten wäre es gut, irgendwie eine Schulung zu machen oder was auch immer. Ja. Und dann denkt man sich, na gut, der nächste Job, der geht schon. Ja. Und dann landet man Casino Austria Salzburg, Regionalliga West, ja, gibt es 2.000 Euro netto, ja, mit oder ohne Wohnung hin und her fahren und so weiter. Ja. Ja, mache ich das oder mache ich es nicht? Ja. Und das, also ich glaube, wenn man überlegt und rational ist und sagt, das weiß ich nicht, geht sich das aus, geht sich nicht aus, dann bist du verloren in dem Job. Ja. Dann bist entweder hast du einen guten finanziellen Background aus familiären Gründen oder du hast im Lotto gewonnen oder was auch immer, oder du gewinnst oder steigst gleich bei einem Verein ein, wo man sehr hoch finanziell eingestuft wird, aber wenn man anfängt mit einem niederen Lohn und dann immer weiter denkt und sagt, ja, ich weiß nicht, wie das weitergeht, dann bist du verloren. Ja? Weil wenn man das Rationale im Profisport, wenn man sieht, wie viele Leute ausfallen, wie viele Leute nach einer Trainerrotation keinen Job mehr kriegt und so weiter, ja, dann darfst du den Job ja gar nicht angehen. Ja. Also zumindest in Österreich nicht. Ich kenne die finanziellen Situationen in Deutschland nicht wirklich gut, aber in Österreich ist es so, dass man sagt, ja, das, was ich da mache, ist wahnsinnig. Ja. Und deswegen leben wahrscheinlich nur mehr die jetzt in meiner Alterssituation sind und nicht wie Ralf Hasenhüttl, Adi Hüter, Peter Stöger oder so, die dann durch die Decken gegangen sind, ja, und sie irgendwo ihr finanzielles Auskommen im Ausland geholt haben. Ja. Aber die in Österreich geblieben sind und da ums Leben kämpfen, ja, das sind lauter Wahnsinnige. Ja, und da gehöre ich leider dazu.
Okay, dann, ich sehe das sehr, sehr, ja, irgendwann muss man all in gehen und dann muss man sich dafür entscheiden, ja. Da bin ich ja voll bei dir. Die letzte Frage, Klaus, die letzte Frage für heute. Wird sich das Trainerwesen verändern in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Und wenn ja, wie? Oder du sagst nein, dann ist es vorbei, dann ist eine geschlossene Frage. Nein. Puh.
Ich glaube, dass es in den letzten 5 Jahren extrem verändert hat. Ja? Also diese Entwicklungen, die es in den letzten 5 Jahren genommen hat, so in so einem Galopp wird das nicht mehr möglich sein. Weil ich denke, dass diese Ressourcen, die man jetzt da angezapft hat oder aufgrund der technischen Möglichkeiten, Drohnen filmen, ja, Daten über jeden einzelnen Schritt, Videosequenzen aus 24 Kameras und so weiter, ja, die haben so einen Quantensprung in Daten beziehungsweise ja, auch Trainingsentwicklung mit sich gebracht und ich glaube, dass das dass dieser Schritt einfach nicht mehr zu groß sein wird. Aber es wird sich dorthin entwickeln, dass eben die Generation Fußballer, die junge Generation Fußballer oder Profisportler, sage ich, das sind ja jetzt Eishockeyspieler, Junge nicht anders wie Fußballer, dass die Generation einfach immer anders wird oder die Entwicklung der jungen Menschen anders wird, dass man sich dort auf dieses System, auf diese Änderung einstellen muss und diese und in der Richtung wird sich das sicher ändern, aber die große Entwicklung ist in den letzten Jahren passiert. So denke ich mir das.
Trainer, so danke, dass ich mit dir reden durfte. Pass auf dich, bleib weiter unbesiegbar und ja, wir hören uns und wir bleiben uns sowieso in Kontakt. Danke, Trainer.
Karl, danke vielmals. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich hoffe, es haben wir alle verstanden.
Gut, mit Sicherheit.
Schönen Tag. Fertig. Servus. Baba.